Crunch Time, der Tennis-Podcast. Mit Stefan Kilkofer und Philipp Berger.
Ja, liebe Tennis-Fans, hallo zusammen. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag hier zur Folge 3. Wir haben in dieser Folge einen Gast, Frank Wintermantel. Und natürlich mein Kommentator ist wie auch immer dabei, der Stefan Kilkofer. Und ihm möchte ich gleich jetzt das Wort geben. Hallo Stefan, hallo Frank.
Hallo Philipp, hallo Frank. Es freut mich sehr, dass ihr beide heute da seid mit mir. Ich stelle ganz kurz den Frank vor. Er galt nämlich als Jugendlicher als eine der größten Zukunftshoffnungen Europas, stand zweimal im Halbfinale bei den unter 16- und unter 18-Jährigen, hat unter anderem Siege über Del Potro beim Junioren-Davis-Cup und über andere spätere Topshots, davon einen, den wir hier in der Schweiz gut kennen, Marc-Andrea Hüsler, im Schweizer Nationalliga B Interclub geschlagen und, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch Benoit Paire zum Beispiel bei einem Future geschlagen. Er war deutscher Juniorenmeister mehrmalig. Er stand an ATP 620 im Einzel und ATP 691 im Doppel, damals mit 20 Jahren, hat einen Future-Turniersieg in Sarreguemines im Einzel und einen Future-Doppeltitel heimgefahren, hat viele Jahre Bundesliga-Erfahrung, zahlreiche Preisgeldturniere gewonnen in Deutschland, in der Schweiz und sonst wo. Das kann er uns dann nachher selber sagen. Langjähriger Nummer 1 Spieler in der Nationalliga B im TC Teufenthal, ist also ein Clubkollege von uns zwei. Er spielt schwedische Liga, dänische Liga und coacht einen US Open Junioren Champion. Hallo Frank, herzlich willkommen. Bitte korrigiere mich, falls ich was vergessen habe oder etwas falsch gesagt habe.
Hallo Philipp. Schön, dass ich dabei sein darf heute bei euch. Ich hoffe, ich kann einige interessante Themen mit euch bequatschen und ja, also hat eigentlich alles gestimmt, nur U18 war ich kein Halbfinale, es war U14 und U16, aber
14 und 16,
alles zu schaffen. Aber sonst hast eigentlich sehr gut recherchiert und hat alles gestimmt, ja.
Sehr gut, Badische Zeitung hat mir geholfen. Ja. Ja, wie geht es dir, Frank? Erzähl mal.
Mir geht's gut. Ich bin ja in Schweden aktuell, oder ich bin seit 2 Jahren eben in Schweden tätig. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Minuten noch mehr drauf zu sprechen. Aktuell haben wir auch Herbstferien hier. Von dem her, da ich an der Schule tätig bin als Trainer, habe ich jetzt die Woche ein bisschen weniger On-Court-Time sozusagen oder gar keinen, aber dafür überfällt mich jetzt gerade von meinen Turnierreisen die ganzen Quittungen, die ich abzuarbeiten habe. Das ist immer so das Schlimme oder das Schlimmste am Reisen, auf Turnieren. Deswegen, ja, da muss ich jetzt leider die Woche mal ein bisschen Bürokram erledigen, aber ansonsten geht es mir super, danke.
Super, das freut uns.
Super.
Ja gut, erzähl mal, wir möchten das gerne so machen, dass du uns erzählst, wie du zum Tennis gekommen bist. Wie hat das Ganze angefangen?
Bei mir war das eigentlich so, wie es sicherlich auch bei vielen anderen ist. Ich habe zwei größere ältere Geschwister. Meine ganze Family hat Tennis gespielt und ich bin quasi so auf dem Tennisplatz groß geworden. Ja, das heißt, ich weiß noch, als kleiner Junge, wenn meine Eltern dann abends Tennis spielen gewesen sind, was ja dann auch so ein bisschen die soziale Komponente dann abends war, Freunde auf dem Tennisplatz zu treffen, erst Tennis spielen, dann noch gemütlich zusammensitzen, war ich dann eigentlich immer der versucht hat, die anderen Mitglieder irgendwie zu verhaften, um eine halbe Stunde Tennis zu schlagen. oder
ja, schön.
Auch stundenlang gegen die Ballwand gedroschen hat. Ja, und so bin ich eigentlich als 3-4-Jähriger durch meine ganze junge Kindheit dann eigentlich zum Tennisspielen gekommen.
Extrem jung eigentlich angefangen in diesem Falle.
Genau.
Ja, 3-4, also ist wahnsinnig jung.
Genau, also es gibt eben Bilder, wo ich schon damit 3 so meinen Schlägerhals ein bisschen hinter mir herziehe und
Ball schläft. Schläge größer als dir selber wahrscheinlich damals, ne?
Genau, ja. Genau so. Und Ja, also so war dann eigentlich schnell oder auch dann abends auf der Straße, wenn man dann doch mal vielleicht an mal einen Tag an einem Abend nicht im Tennisclub war. Ja, war eigentlich immer verrückt nach Tennis eigentlich, da von klein auf. Ja.
Sehr schön, haben dich deine Eltern und Geschwister angesteckt mit dem Tennisvirus. Habt ihr in der Nähe eines Tennisclubs gewohnt oder war das ein bisschen weiter?
Genau, nee, also es war 5 Minuten.
5 Minuten, okay.
Ein kleiner Club, wobei wir hatten eigentlich, was heißt klein, wir hatten ein kleiner Ort neben Bad Krozingen, wo ich letztlich gewohnt habe oder wir und aufgewachsen bin, in Ehrenkirchen, das ist noch 5 Minuten weg. Wir haben 7 Plätze gehabt, das war ja damals eigentlich dann auch so die Zeit, wo das Ganze noch durch des deutschen Tennisbooms halt alles gewachsen ist, also heutzutage bräuchten sie auf jeden Fall keine 7 Plätze mehr. Aber damals war da wirklich jeden Abend um zu den Stoßzeiten, dann war da wirklich jeder Platz eigentlich auch belegt.
Ja. Okay. Ja, ich sehe da ein paar Parallelen zu meiner Jugend. Bei mir ging es ein bisschen später los, aber früher war das ja wirklich so. Da saß man abends im Club, Eltern haben gespielt und die Kinder haben sich irgendein Opfer gesucht.
Ja, genau. So lief das. Bei mir waren es nicht die Eltern, ich bin aus eigenem Antrieb, mit 8 habe ich das erste Mal einen Schläger in die Hände, also ein Racket in die Hände genommen und dann, ja, hat es dann auch angefangen. Dann war die Sucht da, eigentlich nach dem ersten Schlag wusste ich, das ist mein Sport.
Ah ja. Dann nimm uns doch mal noch ein bisschen weiter mit auf die Reise deiner Tenniskarriere, sage ich mal. Das ging ja dann ziemlich steil los bei dir, glaube ich. Danach, also wenn du sagst, Junioren U14 schon Europa-Semifinale, erzähl mal, wie ging es weiter bei dir? Sorry.
Ja, also es war eigentlich schon, eher davor war eigentlich schon so ein bisschen ein merkenswerter Verlauf eigentlich. Also ich habe, bis ich 12 war, immer auch noch viel Fußball gespielt und habe dann eines Winters mal schon deutliche Knieprobleme gehabt und habe das dann mal checken lassen beim Arzt und dann letztlich kam daraus, dass ich Osteochondrosis im Knie hatte. Das war wie so eine Wachstumsstörung, dass ich dann eigentlich, war es eigentlich damals nicht klar, ob ich überhaupt nochmal spielen kann. Also das wusste ich, das hat mir der Arzt als 12-Jähriger, 13-Jähriger natürlich nicht gesagt. Das hat sich dann erst hinterher rausgestellt, als dann wieder alles okay war. Also ich hatte dann 4 Monate Krücken und habe dann irgendwie nach einem halben Jahr langsam wieder angefangen, auf so einem größeren Pizziball ein paar Bälle zu schlagen und dann dann war ich eigentlich, da bin ich da gerade dann in die 14 gekommen, also das 13er Jahr habe ich dann eigentlich so komplett übersprungen, mehr oder weniger und dann ja, da war ich so immer so erste 10 in Deutschland, 15, war jetzt nicht ganz vorne dabei, auch vielleicht sicherlich noch dadurch bedingt, dass ich ja eben auch noch Fußball gespielt habe und andere vielleicht schon viel mehr aufs Tennis, sage ich mal, spezialisiert waren, mehr Turniere gespielt haben. Und dann bin ich eigentlich relativ unverhofft U14 deutscher Meister gewesen oder geworden in der Halle und dann draußen im Finale gewesen, was mich dann somit zu den Europameisterschaften gebracht hat, dass ich dann eben selektiert wurde sozusagen. Und da ging es dann eigentlich erstmal ein paar Jahre ziemlich steil bergauf. Ja. Also ich habe dann damals auf 14, war ich glaube ich schlecht geranktester Spieler im Feld, weil ich eigentlich gar keine Tennis Eruption oder davor gespielt hatte. Und da war dann eben, ja, im Halbfinale habe ich dann gegen Cilic verloren und das Finale war dann damals Bautista Cilic.
Den okay, ja.
Kann man machen.
Kann man wohl machen.
Und dann war, dann ging es so weiter, ne? 16 waren dann auch, also mein Jahrgang waren gut Schweizer. Robin Rossard habe ich damals sogar gespielt, dann auch bei der U16 EM. Und da waren dann auch wieder die ganzen Jungs dabei. Da hat dann da ist dann auch Cilic gewonnen, 16, glaube ich auch.
Ja. Ich glaube, ich habe das gesehen, irgendwo Cilic gegen Loida vielleicht, oder gegen Panfil, genau. Ja, das war ein guter Jahrgang, die 88er.
Kann das sein, dass der Robin Rossard später nach Waldshutingen gegangen ist und da Trainer wurde?
Nee, der Robin ist...
Robin ist in der Lenk in Zürich.
Im Moment.
Okay, dann verwechsle ich ihn. Also, ich kenne auch einen Robin, der dazumals, das war etwa vor 4, 5 Jahren, war der in Tiengen bei der Akademie. Wie heißt
In Tiengen ist der Christoph Back. normalerweise, oder? Das weiß Frank vielleicht besser.
Ja, das, also bin jetzt nicht mehr so im...
Ja gut, du bist auch ein Stück weg.
Aber es würde mich jetzt wundern, wenn es nicht mehr so ist.
Ja, ja.
Also Robin war ja dann wirklich... Im Prinzip war der Robin das für die Schweizer, was ich für die
also ja, okay, ja, das kann man wahrscheinlich.
Das kann man schon so, sag ich mal, auf eine Ebene stellen. Robin hat dann noch einen Orange Bowl gemacht.
Genau, U18 Orange Bowl.
Genau, also und ja gut, und dann, wenn man es noch weiterspinnt, dann habe ich Abitur gemacht, habe dann Profi versucht und habe dann eigentlich so, ja, habe dann relativ schnell aufgehört, so nach 2,5 Jahren circa wieder viel verletzt, viel alleine, finanzielles Thema auch, also war dann so eine Mischung aus mehreren, die mich da eigentlich dazu geführt hat, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt hier schon relativ früh die Reißleine und ja, fange an zu studieren und bleibe dem Tennis zwar treu, aber mehr in Form von nationalen Preisgeldturnieren, Punktspiele oder ja, in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel, wie dann
auch okay. Total. Okay. Und der Grund zum Aufhören waren die Kombination aus alledem, denke ich mal, Verletzungen, einsam auf den Turnieren. Hast du dir dann, wie soll ich das sagen, hast du noch was versucht zu ändern, bevor du aufgehört hast? Oder hast du dann einfach gemerkt, das stimmt nicht für dich? Oder wie war der Vorgang da? Das fand ich schlussendlich.
Ich habe dann im letzten Dreivierteljahr ungefähr, dann habe ich schon dann nochmal auch was geändert und im Training lief es auch einfach, lief dann sehr gut. Also ich habe dann mit Daniel Elsner zusammengearbeitet, der nochmal viel, viel besser Junior war als ich und der konnte das dann ein bisschen verstehen, auch so mentalen Aspekt her, was da passiert. Und auch tennistechnisch habe ich auch viel von ihm gelernt, was ich auch jetzt heute noch meinen Jungs hier weitergebe oder versuche weiterzugeben. Aber es hat einfach so dieses Genießen vom Tennis hat einfach so ein bisschen gefehlt, weil es einfach zu viel war, dann zu viel Arbeit, zu viel Muss so für mich. Und das gehört auch dazu. Das ist einfach ja dann dein Job und Teil des Ganzen. Aber du musst, also der Spaß soll da nicht verloren gehen, weil sonst wird es auch schwierig, die Ergebnisse zu machen. Und ich war dann wie so in so einem Hamsterrad eigentlich drin, ja. Wo ich Gefühl hatte, ich komme da nicht mehr raus. Aber ich hatte auch damals noch nicht so diese Perspektive oder dieses Wissen, dass es halt viel Kontinuität ist. Das habe ich dann eben halt so mit Ende 20 dann gemerkt, wo ich dann eigentlich ja nicht mehr voll gespielt habe, aber dann schon gemerkt habe, okay, das ist jetzt eigentlich so mein höchstes Level, was ich je hatte. Und da kann ich wirklich so mit 200, 300 ATP mitspielen. Aber ja, das wusste ich leider mit 20 noch nicht. Und das ist jetzt auch was man vielleicht wieder den einen oder anderen, der vielleicht mal auch in der ähnlichen Situation kommt, guten Gewissens oder ja gut sagen kann und vermitteln kann, ja, dass es einfach viel Kontinuität ist.
Ja, das Lustige ist ja, du hast ja nicht aufgehört, Tennis zu spielen. Du hast dann Sportmarketing oder was war es genau?
Sagt das genau, mal. Ich habe einen Bachelor dann gemacht in der Uni Heidelberg in Sportwissenschaften und habe danach noch was in die Richtung Sportmarketing als Master dann gemacht. War dann eigentlich auch immer so, ich wusste nicht so genau, wie ich im Tennis treu bleiben will ich dem Ganzen eher so einen Rückenkern und als mehr als Hobby dann sehen, mit diesem Abstand, um mehr genießen zu können. Habe dann noch verschiedene Praktikas gemacht und Sportmarketingfirma oder Sportartikelhersteller. Aber ich habe dann irgendwann schon gemerkt, okay, eigentlich gehöre ich wahrscheinlich schon eher auf den Tennisplatz.
Ja, ich glaube auch, wenn man dich spielen sieht, dann denkt man das sofort. Eben, du hast ja dann nachher eigentlich, das war mit 20, also etwa vor 15 Jahren hast du aufgehört, damit die Leute das ein bisschen einordnen können. Und danach hast du aber eigentlich dein bestes Tennis erst ein bisschen später gespielt. Hast Ligen gespielt. Kannst du uns ein bisschen etwas über das Liga-System vielleicht erzählen? Vielleicht mal die eine oder andere Liga miteinander vergleichen sogar oder einfach, was dir da dazu in den Sinn kommt vielleicht?
Genau, also ich sag mal, Schweizer Ligensystem und das deutsche Ligensystem ist relativ ähnlich. Das ist ziemlich ähnlich, bis auf vielleicht die NACA, die dann praktisch in 2 Wochen gespielt wird.
Bei euch die Bundesliga ist 6 Wochen, oder? Oder fünf? Wie lange?
Die erste Bundesliga, die zieht sich dann schon 6, 7.
6, 7 Wochen sogar, ja.
Manchmal Freitag, Sonntag, aber hauptsächlich Sonntag. Was halt natürlich dazu führt, dass du natürlich, was ich halt dann bei der NCA dann gut finde, da wird natürlich vielleicht dann schon mal den ein oder anderen noch dazugeholt, aber die Mannschaft ändert sich halt nicht komplett. Also das war dann in unseren Prime-Jahren dann in Weinheim so, dass die 3 Jahre, wo wir dann erste Liga waren, da hast du halt wirklich nie gewusst, wer ist bei dir da eigentlich und wer ist bei den Gegnern da.
Zum ersten Mal gesehen heute, ja.
Also, konntest du halt aus dem Sonntag davor eigentlich keinerlei Schlüsse ziehen. Es waren dann 4er-Mannschaften und es waren dann einfach komplett 4 andere. Und wenn in der Woche drauf jetzt halt viele noch im Turnier waren oder eben gar keine mehr irgendwo im Turnier waren, dann hat sich dementsprechend halt die ganze Aufstellung geändert. Ansonsten, gut, Frankreich ist wahrscheinlich durch die regionale Nähe, den vielen Schweizern auch dann klar. Es ist, da wird dann halt schon früher wirklich frankreichweit gespielt. Also in Deutschland wird das Ganze praktisch wie eine Pyramide geografisch aufgezogen. Also du hast dann 2 Bundesligen, Nord und Süd, eine Bundesliga deutschlandweit drüber. Dann hast du 4 Regionalligen in die 4 Regionen aufgeteilt. So weiter geht es dann eigentlich bis ganz runter. Ja, und ansonsten, mittlerweile bin ich ja in Schweden. In Schweden habe ich dann auch noch gespielt. Die machen das jetzt mittlerweile so, also das haben sie nochmal angepasst, war immer schon komprimierter. Aber das ist jetzt sehr ähnliches Modell wie in der Schweiz, allerdings in der Halle, Schweden.
Und die haben auch größere Hallen als wir, oder?
Das ist ja auch schon mal so ein Punkt, der echt ist. Ich habe das auch nicht gewusst, bevor ich hierher gekommen bin, oder mir war das nicht so bewusst, dass halt wirklich, die haben halt mehr Plätze in der Halle als draußen.
Was draußen ist, lustig, ja.
Je mehr du in den Norden kommst, noch mehr. Also ich bin ja hier praktisch in der Tennishauptstadt Schwedens in Boston, da gibt es dann schon richtig viele Sandplätze draußen. Aber in Stockholm, die großen Clubs, die Salkhallen, die haben 16 Hallenplätze und ein paar draußen und bei anderen ist das ähnlich.
Ja, aber da eben, wie du schon gesagt hast, das ist ja geografisch auch ziemlich logisch, warum, oder? Weil je höher du kommst, je nördlicher du kommst, desto schwieriger wird es draußen zu spielen in gewissen Jahreszeiten.
Genau, ja. Also mich wundert es eigentlich, mich wundert es eigentlich nach wie vor, dass es nicht mehr sich alles auf Parkplatz verlagert. Ich bin mal gespannt, wie das so in 20 Jahren ist, weil allein auch schon durch die Instandhaltung der Plätze, dann darf man auch nicht vergessen, jetzt als Deutscher aus dem Süden oder Schweizer, Weißen, kennt man da auch nicht so, hier ist halt auch viel Wind. Das heißt, auch wenn du es da nicht mal wässerst und mal irgendwie nicht vor Ort bist, dann hast du halt ruckzuck mal gar keinen Sand mehr auf den Plätzen drauf.
Hat der Nachbar den Sand?
Ja, oder dann hast du einen Hartplatz, je nachdem, wie der Platz beschaffen ist.
Dann hast du einen rutschigen Hartplatz.
Das ist okay. Sehr angenehm. Okay, aber du siehst sicher Parallelen, aber auch einige kleinere Unterschiede. Wenn wir schon von Schweden sprechen, was fällt sonst noch so auf? Was sind sonst noch Unterschiede? Sagen wir mal das System Tennis vielleicht oder vielleicht auch ganz allgemein. Wenn du Schweiz, Deutschland, Schweden, du kennst ja alle 3 Länder doch, würde ich sagen, relativ gut.
Ja.
Was fällt dir da auf?
Also aufs Tennis bezogen ist eben so ist halt mal ein großer Unterschied, ist eben so dieses, was wir eingangs ja gesagt haben, mit diesem auf dem Tennisplatz groß werden. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich generationenbedingt eh schon auch in Deutschland oder Schweiz nicht mehr so, wie es mal war, aber hier gibt es eigentlich gar nicht, weil auch so eine Mitgliedschaft letztlich eher in so die Richtung Green Card geht. Das heißt, du musst dann letztlich trotzdem jeden Platz buchen nochmal extra. Also die Mitgliedschaft pro Jahr ist natürlich dementsprechend günstiger, aber Deutschland ist es so, die ganzen Hallen sind, also sehr viele Hallen sind ja kommerziell, also die haben letztlich mit dem Verein an sich nichts zu tun, auch wenn sie vielleicht mal angekoppelt sind, aber hier haben eigentlich alle Clubs dann beides und dementsprechend ist es eigentlich kein Unterschied eben, dann sind wir wieder beim Thema drin oder draußen, also du hast deine Mitgliedschaft und kannst dann so und so viele Plätze buchen. So, das ist, sage ich jetzt mal, ein großer Punkt.
Und du musst aber Mitglied sein, um überhaupt einen Platz zu kriegen? Nee, oder könntest du jetzt auch, es wird dann einfach teurer, wenn du das nicht bist, sozusagen?
In der Regel teurer. Also das handhaben dann die Clubs auch nochmal unterschiedlich.
Okay, ja, klar.
Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie es ist. Ich weiß auf jeden Fall eben dieses klassische draußen spielen, Flatrate-Mitgliedschaft sozusagen, das existiert nicht. Und
okay.
Das ist so ein großer Punkt. Dann, ich sage jetzt mal, im Spitzenbereich ist natürlich, gerade weil dann im Sommer auch kein, nicht so diese, es gibt dann schon noch ein Ligensystem im Sommer, aber jetzt nicht auf dem höchsten Level. Das heißt, es ist schwierig, auch Leute, die jetzt sagen, so wie ich, die dann, sage ich mal, professionell aufhören mit Spielen, trotzdem weiter bei der Stange Tennis zu halten, weil es dann eben wenig Preisgeldturniere gibt, wenig Ligen, wenig Wettbewerb auf höchstem nationalen Level. Da hören dann viele dann relativ zügig auf, was sich dann natürlich wieder auf Jüngeren auswirkt, wenn es um Sparringspartner geht, was Leute, die gut gespielt haben, vielleicht Trainer. Also da sehe ich schon, dass das häufig so ein bisschen, ja, das ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Und sonst, die haben jetzt kein nationales Center in Schweden, wie in der Schweiz zum Beispiel. Mhm. Das heißt, es läuft sehr viel über die Vereine. Also es sind dann ein paar größeren Clubs und Vereine in Stockholm, dann in Malmö gibt es einen großen Club. Göteborg hat dann seine paar Clubs, die eigentlich dann auch immer wieder die guten Jüngeren produzieren sozusagen oder rausbringen. Was jetzt vielleicht in Deutschland dann eher wieder die Verbände sind, Landesverbände in den einzelnen Bundesländern oder manchmal gibt es ja dann auch zwei pro Bundesland. Das ist auch noch so ein Thema. Also wenn du jetzt zu so den schwedischen Meisterschaften gehst im Vergleich zu deutschen Meisterschaften, das siehst du dann bei Deutschen diese ganzen Landesverbandstrainer. Ja. Und hier siehst du letztlich die Leute vom Club.
Vom Club, okay. Und die treten dann als Spieler vom, sagen wir mal, TC Göteborg auf, sozusagen.
Genau, also die haben dann ihre Anzüge an und ja, so als Erscheinungsbild, das, wo die dann in Deutschland Baden oder Bayern auf dem Anzug haben.
Clubs. Ja. Wie schätzt du die, sagen wir mal, die Mentalitäten von den Spielern oder von den drei Ländern? Wir haben immer mal wieder über das diskutiert im Interclub, du und ich, bei Schweiz, Deutschland, ein bisschen ein Unterschied. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was dazu sagen, Schweden, Deutschland, Schweiz, falls es was gibt überhaupt.
Ja, es ist schwierig, wie gesagt, weil man vergleicht ja dann immer auch mit der Vergangenheit und lässt dann so ein bisschen den allgemeinen Generationswechsel auch so ein bisschen außen vor. Ich sag mal, Schweden sind eigentlich eher ruhigere Kameraden noch auf dem Platz. Ich habe jetzt selber viele Jungs und einen Schützling, der mit Abstand am besten ist, der sehr, sehr ruhig ist. Wo es vielleicht aber dann auch manchmal ganz gut ist, dass er vielleicht einen Trainer hat, der nicht immer so ruhig war. und ich aber einerseits oft das irgendwie dann cool finde, wie er dann halt ruhig ist, in bestimmten Situationen oder ja, eigentlich immer. Also generell glaube ich schon so ein bisschen ruhiger, nicht auffallen, keinen großen Wirbel machen. So, das ist so, sag ich mal, so diese schwedische Mentalität generell. Von den Leuten generell alle sehr freundlich, alle sehr entspannt. Das Leben hier ist nicht so hektisch wie jetzt in Deutschland, auf jeden Fall. Also alles ist so ein bisschen entschleunigter. Und das merkst du schon auch im Alltag. Und du merkst es schon so an den Wohngegebenheiten. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, Schweden und Schweiz, einwohnertechnisch ist es relativ ähnlich, glaube ich, oder wie viel hat
die? Wir sind etwa bei 8 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube, Schweden hat auch jetzt dann die 9 Millionen.
Schon, okay.
Ja, ja.
Ich glaube, Schweden ist relativ ähnlich, so plus minus 10.
Okay.
Aber natürlich alles so auseinandergezogen. Also wenn ich überlege, wie wir in Deutschland gelebt haben, Haus an Haus und jeder guckt da hinten in den Garten rein und ein bisschen Schlafzimmer so. Das hast du jetzt hier nicht so, weil es halt einfach genug Platz gibt.
Ja, ja, genau. Bei uns sind es 9 Millionen, Philipp, das hast du richtig gesagt. Und Schweden ist 10,3 Millionen, sowas.
Okay.
So, aber natürlich auf größerer Fläche, da ist schon noch viel Wald da oben irgendwo.
Ja, also darin Was mich interessieren würde, ist, was hat dich denn bewogen, nach Schweden zu gehen?
Also zum einen meine Freundin, die ist Schwedin und die kommt hier aus der Nähe von Båstad. Wir haben uns tatsächlich damals auch in Båstad während des Turniers kennengelernt. Also ich habe da nicht gespielt, aber ich war damals mit dem John Millman. Ich habe den auf einigen Turnieren mehr oder weniger betreut und den damals dann kennengelernt. Und dann haben wir 3 Jahre in Deutschland gelebt. Und in der Corona-Zeit waren wir dann relativ lange Zeit hier oben, eigentlich gar nicht so geplant. Dann habe ich eben hier an dem Tennisgymnasium, wo ich jetzt mittlerweile dann auch tätig bin, mal mit den Jungs so ein bisschen mittrainiert. Und dann kam eigentlich relativ schnell so die Möglichkeit oder Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte, anzufangen. Und wir waren hier im April 2021. Und dann im August 2021 habe ich dann zum neuen Schuljahr, wenn mir das neue Schuljahr beginnt, dann angefangen. Und das ist auch so, wenn wir nochmal zum System brechen, das ist sicherlich auch was es in Deutschland und in der Schweiz meines Wissens nach nicht so gibt. Also es wird praktisch vom Allgemeinen Sportbund, werden für alle Sportarten, also bestimmte Sportarten, gibt es dann die Schulen an unterschiedlichen Orten. Und jede Sportart hat dann eine bestimmte Anzahl an Spots. Das heißt, im Tennis bewegen wir uns jetzt da bei 18 Spots für die letzten 3 Schuljahre. Also sprich, wir haben 6 im letzten Jahr und dann jeweils 6 in den Jahren davor. Es ist jetzt nicht ganz genau so aufgeteilt, es ist ein bisschen verschoben. Und der Sportverband, also der jeweilige Sportverband, jetzt Tennis, ist dann auch dann mit seinen Fingern dann mit drin, die sagen dann letztlich, okay, das Tennis geht, das Gymnasium bleibt in Båstad, wir subventionieren das auch und unterstützen das und der Rest des Geldes kommt dann von den einzelnen Gemeinden, Kommunen und die Skifahrer haben das dann zum Beispiel irgendwo im Norden, logischerweise, die Schwimmer sind hier in Helsingborg, was eine halbe Stunde weg ist ungefähr. Und so haben die dann eben das Tennis praktisch als Schulfach, haben natürlich viele Freiheiten.
Wow, das ist cool.
Ja, also das System ist wirklich top. Finde ich sehr gut. Hast dadurch natürlich auch die Möglichkeit, jeden Tag mit deinen Spielern zu arbeiten und auch wirklich was zu machen. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich als großen Unterschied sehe, dann zum deutschen System auch. Insofern ist es dann, geht es dann so ein bisschen in die Richtung National Center, sage ich mal, wenn du jetzt einen nennen müsstest, dann würde ich jetzt behaupten, dass es hier ist. Also wir haben bei den Mädels in den ältesten Jahrgängen jeweils auch, also wir haben 3 Mädels von den ersten 3 über 2 Jahrgänge, sage ich jetzt mal, und dann bei den Jungs sind den besten. Und so haben auch natürlich andere Kids, die jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, ich nenne es dann immer so, die jetzt vielleicht das Tennisgymnasium wählen, weil sie das lieber machen als Bio.
Komisch.
Nicht so die Ambitionen haben. Natürlich versuchen wir jetzt wieder peu à peu das nach vorne zu bringen. Also Johanna Larsson zum Beispiel, ehemalige Top 50 WTA, war hier, dann Niklas Kulti war hier, Jonas Björkman war hier.
Okay.
Also so in den
großen Namen.
90ern waren das hier wirklich sehr viele große Namen. Mhm. Und man weiß, vielleicht irgendwas ein bisschen wieder zumindest in die Richtung.
Ja. Ja, ist spannend. Spannend, wäre cool, wenn das bei uns auch ein bisschen mehr in die Richtung noch ging. Es ist extrem schwierig, außerhalb des nationalen Leistungszentrums was Schlaues zu machen, finde ich. Es gibt schon die eine oder andere Academy. Ich weiß nicht, wie das dann in Deutschland wäre. Aber bei uns, finde ich, ist es extrem schwierig, wenn du nicht einen guten Deal mit einer Schule hast, mit einer Sportschule. Aber auch dann sind die Wege noch weit. Ich glaube, das ist bei euch besser, oder? Das ist alles wie an einem Ort, oder? Das...
Genau, es geht eigentlich in die Richtung College-Tennis so ein bisschen. Ja. Das ist wie so ein Campus, die laufen wird, oder? 150, 200 Meter als Fußballplatz. Dann haben wir haben 90 Stunden in der Woche auf dem Hartplatz, im draußen Sand, wir haben ein riesen Fitness. Aber auch selbst drunter, unter dem unter diesem sogenannten Rixitrotz-Gymnasium, was wir sind, geht es dann auch noch weiter. Also es gibt dann nochmal zwei Kategorien drunter, wo du dann einfach weniger Punkte oder für dein Matura, Abitur dann am Ende bekommst. Also du hast dann weniger, aber es ist noch nicht Stopp. Also es ist praktisch wie eine Pyramide. Dementsprechend geht das Level dann auch halt nach unten. Aber wir haben natürlich, also allgemein im Schulsystem haben wir ziemlich viele verschiedene Wege für die letzten 3 Jahre, dass du dich da schon recht gut spezialisieren
kannst. Aber du kannst dich dann schon raufarbeiten. Das heißt nicht, wenn du da unten bist, dann bleibst du da. Wenn du deine Leistung bringst, kannst du dich entwickeln quasi.
Also du meinst jetzt als Schule oder?
Nee, als Tennisspieler. Oder ist das eher auf die Schule bezogen, wenn man nicht sage,
ja, Schule. Ah, okay. Die Schule bezogen. Also jede Schule, also wir haben jetzt gerade wieder praktisch so diesen Tryout sozusagen für 2024. Und dann nehmen wir 6 Leute und die jetzt halt bei uns das dann haarscharf verpassen oder so, die können sich dann die Stufe drunter, da kommen sie dann nochmal rein. Wir haben jetzt 40, 50 Bewerber aus ganz Schweden und dann haben wir dann so eine Vorstellungstage, wo wir die kennenlernen. Wir kennen natürlich manche schon von Turnieren oder so. Wir wissen da schon, haben wir schon eine Idee, wie der da kommt oder vielleicht der da nicht kommt. Aber so ist das Ganze theoretisch aufgebaut. Und bei diesen, nur bei den unteren, also bei diesen, es gibt dann ein Mio, das ist unter Brig und ein Rio, da ist es dann häufig in Kooperation mit den Vereinen und den Schulen dann vor Ort. Also da ist jetzt auch, sind jetzt die finanziellen Mittel nicht ganz so groß, ja. Aber es gibt den Leuten trotzdem noch die Möglichkeit, das Gute unter einen Hut zu bringen.
Ja, die Problematik in der Schweiz ist natürlich schon das, was auch Stefan vorher angesprochen hat, mit dem einen Zentrum, was wir in Biel haben, und danach kommt eigentlich nichts mehr. Mein Bruder war in einer Skischulakademie, wo er auch in die Schule ging, aber das war jetzt sicher schon 30 Jahre, mehr als 35 Jahre zurück, weil wir sind in einem Skigebiet aufgewachsen und mein Bruder war guter Skifahrer, also der war da auch in der Top-Elite, was das Skifahren anbelangt, aber das sehe ich wirklich in der Schweiz als Krux, dass wir nicht mehr solche Sachen haben, in allen wirklich den wichtigen Sportarten. Tennis, Fußball haben wir zwar da.
Ja, Fußball ist schon schwierig. Über die Clubs halt und im Skifahren gibt es ja auch das eine oder andere, aber schon. Ja, es ist, glaube ich, oft an die öffentlichen Schulen gekoppelt. So habe ich den Eindruck von mir aus gesehen.
Ja, da wäre natürlich schon eher Handlungsbedarf, oder?
So ja, ich denke schon. Das wäre der Hammer.
Ja.
Müssen wir mal eine Kooperation oder einen Plan erstellen, wie man das ändern könnte bei uns.
Ja.
Du hast es vorhin angedeutet, also so ähnlich wie im College. Dann, ich glaube, wir gehen mal auf etwas weiter darauf ein. Also du arbeitest ja nicht nur in dem Gymnasium, sondern du hast ja mit Moritz Baumann zusammen vor, wie lange ist das her?
Ist sogar schon ein bisschen länger her. Jetzt, genau, also wir haben zusammen praktisch die Agentur Viva Sports gegründet mit unseren Anfangsbuchstaben, unseren Nachnamen. Ist damals so gekommen, eben Moritz, vielleicht kurz zu ihm, er ist damals tatsächlich dann aufs College gegangen. Wir kennen uns schon seit wir 8, 9 waren, haben zigmal gegeneinander gespielt, zusammen trainiert. Der kommt ja auch kurz hinter der Schweizer Grenze, Lörracher Ecke. Waren dann da schon eben einen langen Weg zusammen bestritten und dann wurden wir halt immer so ein bisschen gefragt von Eltern oder auch an Spielern selber: Hey, was meint ihr? Ich bin bald mit der Schule, was soll ich machen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, vielleicht stellen wir das auf professionelle Beine, gründen eine Agentur mit College Recruiting. Ich selber war ja nicht drüben, habe aber eben halt gemerkt dann, als ich dann so 20 war, wie das halt dann letztlich auf der Profitour nach den Juniors oder so dann halt läuft und dass man dann einfach eben diese, vom mentalen Bereich reifer sein muss für die Tour oder dann eben, was ich vorher angesprochen habe, dann den langen Atem zu haben, das ist so der große Punkt. Und ich habe dann links und rechts dann viel gesehen, die dann nach Amerika sind. Janik Hanschmann ist dann auch rüber. Der hat dann auch lange bei uns in der Mannschaft gespielt. Den kenne ich auch schon seit er 12 ist. Ich bin ein bisschen älter, aber er war dann immer so die drei Jahrgänge unter mir. Ja. Und da habe ich da einfach echt viel, viel Gutes gesehen. Also auch von Spielern, die jetzt drüber sind, die jetzt gar nicht deutsche Spitze waren, aber dann echt trotzdem 300, 400 ATP gekommen sind. Das ist einfach auch eine gute Sache ist und auch für Leute, die ja vielleicht jetzt keine Profi-Ambition haben, aber einfach eine coole Zeit dann in Amerika haben wollen, Englisch perfekt lernen wollen, unabhängig sind von zu Hause, sich da zurechtfinden, dann macht man einfach viele Erfahrungen fürs Leben und kann weiter das Tennis und Studium unter einen Hut bringen, weil da sind wir letztendlich wieder beim gleichen Thema wie auch schon zu Schulzeiten, dass das halt häufig diese Krux ist auch.
Es wird nicht einfach. Je besser du aufspielst, desto schwieriger wird es dann auch wieder. Ich glaube, in Deutschland vielleicht noch ein bisschen besser. In Zürich geht es auch mit den Sparringspartnern, aber sobald du da ein bisschen weg bist von den größeren Zentren, dann.
Dann ist es fertig.
Ja, wird es dann schon schwieriger.
Ja, diese Problematik hatten wir in der Ostschweiz ganz extrem. Also, ich bin in der Ostschweiz aufgewachsen und ja, da musstest du eigentlich nach Zürich oder so zum gutes Tennis spielen. Aber anyway. Kurz noch wegen Jannik Hanfmann. Jannik war im letzten Podcast von Mad Dog und Wingman, also der Podcast von Michael Stich. Das war wirklich, war ganz ein cooler Podcast und der Einblick, den Jannik und auch Michael Stich und natürlich auch Patrick Kühnen geben in die Tiefen der mentalen Befindungen eines Tennisspielers. Also der ist wirklich cool, kann ich allen wärmstens ans Herz legen. Aber zuerst natürlich unser Podcast hören, bevor man...
ich habe den auch gehört von Hanfmann. Das war wirklich spannend, wie er jetzt nach Argentinien ist.
Genau.
Ganzes, diesen Schritt gewagt hat, obwohl er ja vorher schon ein Topspieler war. Mhm. Aber halt so ein bisschen was noch gefehlt hat. Und jetzt hat er nochmal einen Schritt gemacht. Jetzt will er nochmal einen Schritt machen. Also das war... echt spannend, ja, habe ich.
Ich habe auch gehört. Ich habe immer die Podcasts vom Jannik. Aber ich bin versucht, jetzt auch auf euch hier gut vorzubereiten. Das ist ja.
Wie lange viel super. Aber so klein ist die Welt, oder?
ja, also das ist tatsächlich sehr interessant. Jetzt ist bei ihm dann, also sein ganzer Werdegang, also wirklich von A bis Z.
Ja, allgemein, ja, genau.
Sehr ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, also einerseits ungewöhnlich, aber jetzt was das College angeht oder so, dann auch wird es dann auch immer gewöhnlicher oder kommt jetzt immer mehr voran. Aber ja, nee, auf jeden Fall interessant reinzuhören. Da hat er ja gerade da seine Niederlage.
Gegen Murray, ja, genau, von Basel. Ja, das war ja letzte Woche. Hast du auch ein bisschen Basel schauen können oder wie
nicht? Ich muss sagen, letzte Woche habe ich nicht so viel. Ich habe das Match gegen Murray habe ich gesehen. Also ich gucke eigentlich fast alle seine Matches, wenn es nicht mitten in der Nacht ist und allen anderen Must-Dos ist die Zeit erlaubt. Aber ich habe eher die Wochen davor eigentlich jetzt gerade weil Stockholm war und Antwerpen habe ich ein bisschen mehr verfolgt. Ich habe natürlich jetzt auch im Schirm, dass alles ihm gewonnen hat. Seit längerem
wieder selber. Ja, genau. Bisschen überrascht.
das habe ich schon verfolgt auch, aber jetzt nicht so intensiv letzte Woche, muss ich sagen.
Also ich habe mir Wien gegeben, das Finale. Ich habe dieses Jahr noch keinen besseren Match gesehen als diesen Match. Also, ist meine Meinung, da können natürlich andere Meinungen haben, aber unglaublich, was die da gespielt haben.
Ja, das war gut, das Niveau. Ja, allgemein, auch Basel hat mir gut gefallen, eigentlich von den Matches her, auch wenn jetzt nicht die Riesennamen vielleicht, gut, am Ende ging es ja mit Hurkacz und Auger und Rune im Halbfinale noch, genau. Aber sonst hat es ein paar Überraschungen gegeben, aber da, also Auger war ja auch schon fast draußen gegen Shevchenko, ich weiß nicht, da war ja Matchpoint, das war Wahnsinn, das Match.
Ja, definitiv. Ja.
Lass uns nochmal kurz aufs, sag nur.
Nein, das ist nicht. Ja, alles gut.
Oh, okay. Nur nochmal, ich wollte nur mal schnell aufs College-Tennis zurückgehen. Wir haben jetzt Jannik Hanfmann, Top 50 inzwischen oder Top 60, glaube ich.
Ja, ist schon ein bisschen raus aus Top 50, aber
ist wieder ein bisschen
noch die Frage.
Genau, ja, gut, da ist für mich eh nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Wenn du da bist, dann kannst du Tennis spielen, aber es gibt ja auch noch andere Deutsche zum Beispiel, Köpfer. Früher war das Benny Becker vielleicht. Da gibt es schon ein paar sehr gute Deutsche, Schweizer. haben wir den Besten, glaube ich, der aus dem College rauskam. Das war wahrscheinlich George Bastl. Oder kommt ihr gerade noch einen anderen sehen? Frank oder Philipp?
Ich wusste gar nicht, dass der George Bastl auf dem College...
Ich weiß auch nicht, ob es abgeschlossen hat. Ich weiß auch nicht, ob es abgeschlossen hat. Aber also es gab dann schon... Ah, Sven Swinnen...
Richard.
Ja, Richard. Genau, Richard. Der spielt jetzt auch ordentlich. Ja.
Ja. Richard. Virginia, da ist ja jetzt auch der Dylan Dietrich, erstes Semester. Sehr gutes Programm, haben jetzt, glaube ich, zweimal einen Titel geholt.
Ja, das ist auch dort, gell? Jeffrey, ja, die haben das letzte Jahr, glaube ich.
Aber ich habe gesehen, die stehen jetzt gerade einen Platz hintereinander im Ranking, die beiden Jungs. Ja, das ist immer so das Thema. Ja. Ich glaube einfach, auch jetzt hier in Schweden gibt es auch nicht so viele Paradebeispiele. Obwohl viele rübergehen, natürlich auch wegen der Thematik, die ich vorher hatte. Dass, wenn du in Schweden bleibst, dann ist es einfach schwierig, weil es dann national einfach zu wenig Spieler gibt und Sparingspartner. Aber ja, in Deutschland haben wir jetzt natürlich Köpfer, Hanfmann, dann Yannick Maden war kurz unter 100 Augen. Ja. Benny Becker war natürlich damals der Erste, dann Pütz kommt aus dem College, also als Doppelspieler, oder war ja auch sehr guter Einzelspieler, ja, muss man sagen. Andy Mies auch.
Mies auch, glaube ich, ja.
Und man muss einfach sehen, das war mir gar nicht so bewusst, weil natürlich heißt das ja, wie viele kommen aus dem College raus und wie viele schaffen es und okay, wie viele probieren anderweitig und wie viele schaffen es, ist meine Antwort.
Ja.
Aber, man darf ja auch nicht vergessen, dass eigentlich auch die College-Trainer, also ich nehme es jetzt mal alle unter einen Hut, die kriegen ja in Anführungsstrichen auch meistens nur die 1A oder eher die B-Ware.
Ja.
Das heißt, die kriegen ja meistens jetzt nicht die Top-Juniors, wobei gerade für die Amerikaner, ich war ja auch jetzt dieses Jahr im Schützling, Memmeln und beim Vorturnier und etc. Also, da sind natürlich so viele College-Coaches mittlerweile unterwegs.
Ja, so Recruiting, die Poster auch an der Indoor-Name, da sieht man nur Trainer von Amerika.
Genau, und aber auch jetzt da der beste Amerikaner, Cooper Williams, da steht, ändert sich dann immer ein, zwei Plätze, aber ich, um erste fünf, ich glaube, er war mal drei jetzt gestanden, selbst der geht jetzt aufs College, Leonard Tien, ist auf dem College schon gewesen, jetzt im Spring. Der steht auf 500 ADP und ist einer der besten Junioren auch überhaupt. Also die zwei sind die besten. Die wählen den Weg auch.
Mhm.
Und die kennen ja ihr System in Amerika eigentlich am besten, sage ich dann immer. Also wenn es die Amis machen, wenn die es nicht machen würden, dann würde ich sagen, ja okay.
Ja, weshalb
wenn
oder
die es machen, das ist eigentlich so der beste Beweis, dass es halt echt für viele, es ist nicht für jeden immer die ultimative Lösung, aber viele schon gut. Und ja, die sind mittlerweile halt so professionell da aufgestellt und haben ja auch Future-Turniere auf den eigenen Anlagen von den Universitäten. Also die wollen ja auch das praktisch als Zwischenstufe oder Parallelstufe, kann man schon fast sagen, zum Profi da sein.
War nicht dann Ben Shelton auch auf dem College?
Ben Shelton, ja klar, der war auf dem College, der hat dann und sein Vater als Coach, der dann sein Job quasi an Nadel gehangen hat, war dann eine gute Entscheidung.
Was 10, ja.
Da gibt
es unzählige Beispiele, vor allem bei den Amerikanern und
ja,
bei den Briten inzwischen. Ja, praktisch jeder Amerikaner, der in letzter Zeit gut wurde. Isla, Quarry, Nori, genau.
Genau, Brite da weiter.
Ja.
Und, also, ja.
Aber Nori war ja hauptsächlich, also er ist zwar Brite, aber der war ja, glaube ich, hauptsächlich in Neuseeland.
In Neuseeland, genau.
Ja.
Britischen Pass, ja.
Der wechselt dann wieder.
Ja, irgendwas mit Südafrika sogar noch zu tun hat.
Ja, genau, habe ich auch mal gehört, stimmt.
Ja.
Oder
ich verwechsel ihn mit Edmund, ich weiß.
Ah, kann sein, ich bin mir auch nicht sicher.
Also irgendwas auf jeden Fall bei Neuseeland stimmt auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Und ich weiß gar nicht, wann er dann seinen jüdischen Pass dann gezückt hat, sozusagen.
British Card gespielt.
Ihr habt schon recht. Cam Norrie ist in Johannesburg zur Welt gekommen.
Ah, okay.
Ah, ja.
Genau.
an allen Ecken vertreten, auf drei Kontinenten. Ist auch nicht schlecht. Wie läuft denn das? Also nehmen wir mal an, jetzt haben wir in der Schweiz ein paar Zuhörer, die ihr Kind oder die selber ans College gehen möchten, um Tennis zu spielen. Wie läuft sowas ab bei euch? Oder was? Also ich nehme an, das sprengt einen Rahmen, aber vielleicht kannst du ja das ja ganz kurz abreißen.
Ich kann es kurz so abreißen, genau wie du gesagt hast. Also letztlich erstmal ein unverbindliches Erstgespräch. Letztlich, wenn der Kontakt auf Erfolg ist, dann tauschen wir uns aus, um was es geht, um wen es geht, was auch das Ziel ist, was vielleicht mögliche Fragen sind an dem Ganzen, weil es ist schon ein sehr komplexes Thema. Und wir betreuen das ganze Thema dann im Vorfeld natürlich von dem ganzen Paperwork, der gemacht werden muss, bevor es eigentlich so richtig in die Bewerbungsphase geht, dann bis dann auch am Ende mit dem ganzen Visum. Und dazwischen liegen dann natürlich diese ganzen Gespräche mit den Unis, wo dann die Spieler halt und wir dann dementsprechend dann auch führen, den Trainern. Und ja, das ist letztlich dann verschiedene Divisions, dementsprechend auf verschiedenem Level. Ja, ist eigentlich für jeden was dabei, sozusagen. Grob läuft es ja ganz kurz.
Ja, und je früher man anfängt, desto besser, kann man fast sagen. Also jetzt nicht mit 10 anfangen, aber vielleicht so mit 14, 15 schon mal das ins Auge fassen, oder? Weil man letztendlich mit 18 rüber, glaube
ich. Genau, also mit 2 Jahre vorher ist eigentlich immer gut, weil eben das 10 eben schon dann auch die Noten aus den letzten 4 Jahren der Schule oder 5 Jahren dann teilweise in der Schweiz mit rein. Das wissen dann viele auch nicht. Die denken dann, ich mache den letzten 2 Jahre noch mal ein bisschen, klemme ich mich noch mal mehr in das Akademische, aber das ist dann fast
schon zu spät.
Das ist so das. Und ja, wir machen Tennis, es gibt ja andere Agenturen, die machen alle möglichen Sportarten. Ja. Wir haben nicht so viele Spieler, weil wir eben durch und durch Tennis ansässig sind, sozusagen.
Aber auch spezialisiert in dem Fall natürlich.
Genau. Gerade auch mit Moritz an meiner Seite, der selber dann bei einer Top-Uni war und dann erst 10 stand im Einzel in der Division One. Und ja, also da sind wir auch, gerade auch dann diese Turniere jetzt oder so, wie in Wimbledon, da mache ich natürlich sehr viele Kontakte. Wie gesagt, da tummelt sich das Ganze natürlich an.
Ja.
Ja, das haben wir ja auch in Klosters oben gesehen. Du hast da wirklich 2-3 Tage, vor allem die ersten Turniertage, wo sich da die College-Viewers, die schauen gehen, wie die Leute spielen. Das ist also schon noch frappant, muss ich sagen.
Spannend, ja. Wenn man das mal sehen will, dann sollte man mal in Klosters an der Junioren eben zuschauen. Dann sieht man dann all die Coaches mit ihren Logos und man erkennt sie von Weitem. Ja, ist ziemlich lustig.
Und du siehst dann auch am Nachmittag, wie sie die Leute in das Restaurant hochnehmen und an den Tischen mit ihnen diskutieren.
Da wird schon so.
Genau.
Ja, die müssen immer warten, bis die Spieler für den Tag fertig sind mit ihren Spielen.
Erst nach den Matches dürfen sie gehen. Da gibt es auch unterdessen Regeln, gell?
Wenn dann noch ein Doppel angesetzt ist, irgendwie dann, weil es geregnet hat in der Halle, dann wird es ein langer Tag für die Coaches, bis sie dann endlich zu Potte kommen. Okay. Ja. Aber auch gerade Klosters, da kommen natürlich dann auch viele vorher und nachher dann auf zu uns und schauen uns unsere Spieler an, auch vielleicht die jetzt dann eben nicht in Klosters sind, weil das ist dann schon natürlich...
Ja, das sind die ersten 2 der Länder.
Ja, und also...
Ja, von der Schweiz, der Europameister, der Patrick Schön, der geht jetzt auch ans College, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wohin. Aber der hat mir auch gesagt, er hat jetzt alles unter Dach.
Er hatte committed zu Michigan, aber da gab es einen Trainerwechsel und jetzt ist er, glaube ich...
Ist er mit dem Trainer mitgegangen, glaube ich, vielleicht. Ich noch nicht. Okay.
Das ist woanders hin, aber ich lese das.
Okay,
kannst du auch nicht. Ja. Er geht auf jeden Fall. Ja.
Ist
auch mal in Offenbach beim Turnier gesehen.
Ja.
Ja. Okay.
Ja.
Spannend. Ich denke, wir sind jetzt schon über der Zeit, die wir eigentlich abgemacht haben. Wir haben uns mal überlegt, dass wir am Schluss von einem Podcast immer die gleichen 2-3 Fragen stellen, damit wir ein wenig unsere Aspiranten ein wenig kitzeln können. Wir werden das Ready for Quickfire nennen. Also wir machen da wirklich ein paar Fragen, die
ja, sehr, sehr Tennis, ja, lastig sind natürlich. Und ich würde sagen, ich starte mal mit der ersten Frage.
Genau. Wichtig noch dazu zu sagen, du solltest schnell und möglichst kurz antworten natürlich, aber du darfst gerne auf Zeit lassen. Das hängt jetzt alles an, wie lange der Podcast noch geht. Von mir aus, wir haben Zeit, aber eigentlich so möglichst intuitiv. Genau. Das sind, glaube ich, 5 Fragen, aber wir können es auch kürzen, wenn dir das zu lange dauert.
Genau, wenn es okay ist. Wenn es schnell ist, dann geht es ja.
Ja, genau. Wir schauen mal, je nach Antwort. Also, du legst los, Philipp.
Also, wenn du eine Regeländerung im Tennis machen könntest und du könntest das bestimmen, welche wäre das?
Die einzelnen Sätze verkürzen, aber mehr Sätze insgesamt. Zum Beispiel Best of 7 und Sätze bis 4.
Okay, so ähnlich wie was war das? Das Juniors, Next Generation Masters.
Ja, das
in dem steht. Okay.
Häufig ja in diese spannend.
Okay, sehr spannend. Den alten oder den neuen Davis Cup?
Ja, den alten.
Den alten.
Okay. wenn du einen Schlag von einem Spitzenspieler oder von irgendwelchen haben könntest, welcher wäre das?
Ich würde sagen, Sohn von Alcaraz.
Ja, die schlägt ein.
Ja.
Schlägt ein. Und der beste Rat, den dir jemand jemals gegeben hat oder den du selbst jemandem geben würdest, jetzt als Trainer? Kann auch im Leben sein, übrigens, falls da was gibt, falls du im Tennis gerade nichts hast.
Einfach, aber je schneller der Belag, desto weniger Richtungswechsel, würde ich sagen.
Okay, okay. Also vom Schlag her, oder wie meinst du?
Genau. Also wenn er cross kommt, spielst du cross zurück. So.
Genau. Ja. Okay, okay.
Je schneller, desto weniger, okay. Und auf langsamen Belegen würdest du dann eher mehr Richtungswechsel machen.
Okay. Ja. Dein absolut schönstes Erlebnis im oder rund ums Tennis?
Jetzt musst du das Richtige sagen für Amelie.
das war auch nicht Tennisverbund. Ja, das ist natürlich, wobei ich war ja dann nicht wirklich als Spieler oder in irgendeinem Tennis. Also
Indirekt.
Also das ist natürlich ganz, ganz vorneweg. Und dann würde ich sagen, die damalige Bundesliga-Partie in Weinheim und Mannheim mit
das Derby ein bisschen, oder? Das ist in der Nähe und Mannheim ist immer der Top-Favorit, glaube ich, oder so.
Genau, das war damals, also da waren 5000 Zuschauer da. Ach. Und das Team hat für die gespielt gegen Milman bei uns, also das war schon echt fast. Okay. Ich weiß nicht, wie Davis Cup ist, da kann ich nicht sagen.
Das war wahrscheinlich ehrlich, oder? Ja, geil. Sehr gut. Ja. Spielt dein Sohn schon Tennis eigentlich? Der ist jetzt 3?
Ja, im Moment ist es sind die letzten Monate so ein bisschen abgeflacht, aber der war vor allem im Sommer, als wir dann auch hier das ATP-Turnier hatten, dann ein Spieler eben von mir, der dann eine Wildcard hier hatte für die Quali und wir dann runtergelaufen sind zu dem Turnier, so jeden Tag direkt ins Wasser, ist schon richtig.
Ah, geil. Ja.
Oder jeden Tag. Wollte dann jeden Tag spielen. Jetzt zwischendurch hat er so ein bisschen wie, ja, er will halt auf dem großen Platz spielen, aber das, er will halt wie die Großen, aber das macht halt noch keinen Sinn. Cool.
Sehr cool. Ja, das geht nicht lange.
Aber die Leidenschaft ist entfacht und das ist ja wichtig.
Ja, das ist so, ja, definitiv. Das kann man schon sehen, dass Tennis begeistert.
Sehr cool. Ja, du hast das Quickfire mit Bravour bestanden. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was sind deine Pläne in nächster Zeit? Wo kann man mehr über dich erfahren? Und gibt es noch was, worüber du noch hättest sprechen wollen, was du unseren Hörern noch mitgeben willst?
Ja, wie gesagt, jetzt sind wir doch schon eine Weile dabei. Also über mich, ja, also sage ich mal jetzt, über mich findet man eigentlich auch bei vivasports.com dann relativ viel. Auch nochmal vielleicht zu meiner Vita so ein bisschen zusammengefasst.
Wir werden das übrigens auch noch verlinken dann. Philipp kann das dann sicher, ich kann das nicht, aber.
Genau, also eben, wir haben jetzt viel so über meinen Lebenslauf und Vita geredet.
für mich jetzt so die ersten 2 Jahre mit einem Spieler auf hohem Level zu arbeiten, die Entwicklung so ein bisschen zu sehen. Jetzt, das ist sicherlich schon auch ein interessantes Thema jetzt, der jetzt gerade aus den Junioren rauskommt, jetzt zum Abschluss noch US Open ein Doppel gewonnen hat. Jetzt gerade so wieder den Weg in die Profi, der ist jetzt gerade in Mülhus beim 25er aus Haar, hat auch gerade heute Morgen einen Gesetzten geschlagen. Das war sehr erfreulich heute, während mal neben meinen ganzen Belegen und das ist so.
Gut, er hat ja da auch ein bisschen Heimvorteil, weil du hast ja auch mal für TC Ilberg gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben zusammen gespielt, genau, das ist auch schon eine Weile her, aber immer lustig in Frankreich in der Halle, da ist es relativ kühl, wobei jetzt geht es vielleicht
gerade noch. Ja, da früher war es im September, da war es noch richtig warm zum Teil,
ja,
glaube ich.
Ja.
Naja, also nächster Zeit, ja, ehrlich gesagt, jetzt, wir erwarten unser zweites Kind die nächsten 3-4 Wochen. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal viel zu Hause und dann kommt so ein bisschen Dezember, Januar, wo es dann viel in langweilige Hausaufgabentraining geht mit den
Spielen. Vorbereitung für die Saison wahrscheinlich auch.
Genau.
Ausbau.
Ja, deswegen, jetzt wird es eigentlich gerade eher relativ unspektakulär. Außer natürlich die Geburt, aber das
Tennis. Muss nicht immer spektakulär sein.
Ja, meistens ist es nicht. War viel los dieses Jahr. Auch mal gut, jetzt ein bisschen Ruhe.
Machen wir.
Cool. Ja,
perfekt.
Ja, aber da stehen dir trotzdem sehr wichtige Wochen bevor.
Auf jeden Fall.
Ja, wir drücken die Daumen, dass alles gut geht und schon mal herzliche Gratulation.
Das ja, auch alles. Auch von meiner Seite natürlich.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich weiß nicht, Philipp, willst du noch was sagen?
Ja, also ich möchte mich eigentlich auch recht herzlich bei dir bedanken, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für einen wirklich super spannenden, tollen Einblick in dein Leben oder in dein früheriges Leben auch.
Danke für die Einladung auch, dass ich dabei sein durfte, ein bisschen plaudern.
Ja, was schön, dich mal zu sehen, wenn auch nur digital.
Ja, vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit in Teufeltal, dass man sich sieht.
Einen Podcast abzunehmen.
Ja, genau.
Nein, super. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Philipp, schließt du ab?
Ja, das werde ich sehr gerne machen. Eben nochmals vielen Dank auch an dich, Stefan, dass du das ermöglicht hast, dass wir mit Frank hier so ein tolles Gespräch führen konnten. Ja, liebe Tennisfans, das war die Folge 3 mit Frank Wintermantel, unser erster Gast bei Crunchtime. Ich hoffe, dass wir noch mehrere weitere solche spannende Gäste haben. Und ich wünsche euch alles Gute. Schaut, dass ihr keine Verletzungen habt. Und ich sage schon mal Tschüss. Tschüss Frank und Tschüss Stefan. Macht's gut.
Tschüss Philipp. Tschüss Frank.
Danke, macht's gut, ihr zwei.
Und nicht vergessen, abonnieren und teilen, so, liken.
Alles da, genau.
Also, tschüss zusammen.
Crunch Time, der Tennis-Podcast. Mit Stefan Kilkofer und Philipp Berger.